macht es zum ersten Mal und wird auch sehr aufgeregt. Aber ich fand den Umfrage gerade schon total erfüllt und ja, bin eigentlich total voller Freude, dass Jesus hier ist und ja, dass wir so einen großen Platz haben. Am Anfang wollte ich euch ein paar Fragen stellen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, die Augen schließen, wenn ihr euch besser darauf konzentrieren könnt. Stellt euch das einfach vor, lasst euch drauf ein. Was wäre, wenn Jesus dir auf dem Weg zum Einkaufen eine Person auf der anderen Straßenseite aufs Herz legen würde, dir sagen würde, du sollst zu dieser Person gehen und sie fragen, ob du für sie beten kannst. Und diese Person dann so erstaunt und zugleich tief berührt wäre, weil dies genau das Richtige zur richtigen Zeit wäre. Stell dir jemanden vor, der seit langem nicht mehr so nah an Gott dran ist. Wie würdest du reagieren, wenn Jesus dir diese Person ganz stark aufs Herz legen würde, sodass du anfangen würdest, intensiv für sie zu beten und nach ein paar Monaten würde sie diese Person dir dann erzählen, dass eine Sehnsucht nach Jesus in ihr gewachsen wäre? Was würde es mit dir machen, wenn du so nah mit Jesus verbunden wärst, dass du seine Liebe und seine Freude so sehr ausstrahlen würdest, dass sich andere zu dir hingezogen fühlen würden? Was würdest du machen, wenn Jesus jetzt hier wäre, sich vor dich niederknien würde, dir in die Augen schauen und dir zu dir sagen würde, ich liebe, liebe, liebe dich, mein Kind. Und Jesus ist tatsächlich hier. Du dürft jetzt wieder die Augen öffnen. Er ist mitten unter uns, er ist neben dir und neben mir. Und manchmal mache ich mir das immer wieder neu bewusst und dann ist das für mich total, ja, so eine atemberaubende, schöne Erfahrung, weil Jesus so, die Vorstellung und allein, dass Jesus so allmächtig ist und neben mir ist und einfach bei mir ist, das ist für mich immer total toll. Letzte Woche, als wir das Lied, was wir auch gerade gespielt haben, das Love ich gesungen haben, was ich finde, was die Maike total toll gespielt hat, weil sie es vorher noch nie gespielt hat, finde ich das, ja, total cool. Als wir das Lied gesungen haben, was ich sehr mag, weil ich finde, es ist super aussagekräftig, habe ich mir so die Frage gestellt, glauben wir das eigentlich wirklich? Glauben wir wirklich an den Jesus, der in der Bibel steht? Glaube ich wirklich daran, dass alles möglich ist in dem Namen Jesu? Glaube ich, dass Jesus alles unterstellt ist? Alle Sorgen, alle Ängste, alle Süchte, alle Mächte? Glaube ich das nicht nur, sondern weiß ich das auch tief in mir drin? Glaube ich auch wirklich, dass Jesus zu mir sprechen möchte in meinem Alltag und mich auf Personen und Situationen aufmerksam machen möchte und dass er durch mich wirken kann und möchte? Und abends treffen wir uns oft zum Rauchen oder dann zum Arrow gucken, wahrscheinlich ich, und dann sitze ich unten vor der Tür und wir rauchen und dann erzähle ich immer alle meine Gedanken, jetzt die seit Wochen von Breeze, alle anderen haben das auch alle mitgekriegt und mich unterstützt und das finde ich total super. Und dann habe ich unter anderem auch diese Frage ja schon gestellt, ob wir das wirklich glauben, dass Jesus so, ja, dieser Jesus, der in der Bibel ist, ob ich das weiß immer. Und dann sagt er einen schönen Satz, ja, er denkt, wir glauben das schon an die Kraft des Namens und des Wirkens Gottes, aber wir rechnen nicht damit. Also oft nicht, jedenfalls geht es mir so, dass ich oft gar nicht mehr mit dem Wirken Jesu rechnen, dass ich zwar durch meinen Alltag gehe, aber so in meinem Hintergrund, in meinem Herz ist das gar nicht so fest verankert. Und wenn wir doch aber sagen, wir glauben an dich, Jesus, an die Bibel und an all das, was da drin steht, dass es Wahrheit ist, warum rechnen wir da nicht damit? In einer Predigt war mal ein folgender Satz, den ich total simpel, aber zugleich total wahr fand. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Glaube und alles, was in der Bibel spielt und all das, was wir hören, was wir predigen, das ist totaler Bullshit, das ist ausgedacht und das ist der größte Mist, den wir jemals glauben könnten. Oder aber die zweite Möglichkeit, es ist das Größte, das Gewaltigste und es ist das, was wir nicht in Worte fassen können, weil das so genial und unfassbar schön ist. Und es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Es gibt kein Dazwischen. Und das wissen wir zwar, aber das war mir nochmal so bewusst, dass ich dachte, wie krass, was für einen krassen Gott wir haben. Was für einen genialen Gott, was für einen großen Gott wir haben. In Epheser 3, Vers 20 heißt es zum Beispiel, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Oder auch in einer anderen Übersetzung heißt es, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und irgendwie, während ich das vorbereitet habe und geschrieben habe, dachte ich so, ich kenne den Vers, aber ich finde den total genial. Das ist so, Gott kann viel mehr tun, als wir uns auch nur vorstellen können. Meine Vorstellung reicht schon sehr weit. Ich habe eine große Fantasie, jeder, der mich kennt, weiß. Und ich kann mir wirklich viel vorstellen und ausmalen, aber Gott kann viel mehr tun. Da steht nicht, Gott macht das so, wie du dir das vorstellen kannst. Das wäre schon groß. Oder Gott kann das ein bisschen mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Das wäre auch schon krass. Aber da steht, Gott kann viel mehr tun. Das fand ich total genial. Und da steht auch nicht, er tut das für ausgewählte Personen, für deinen Nächsten, sondern er wirkt, diese Kraft wirkt in uns, in dir, in mir, ja, in uns allen. Und an anderer Stelle heißt es in Epheser 1, 21 und 22, damit hat Gott Christus zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächten und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Alles ist ihm unterstellt. Man könnte auch sagen, alle Nöte, alle Sorgen, alle Ängste, einfach alles ist ihm überstellt. Und wir sollen überwinden in dem Namen Jesu, weil da alle Macht hintersteckt. Und mir ist echt so bewusst geworden, auch in diesem Jahr, dass die Bibel so eine Wahrheit und so eine Macht hat. Und auch in der Vorbereitung, als ich mich vorbereitet habe, und ich habe so Bibelverse, die ich mir immer wieder aufschreibe, die mir wichtig sind, oder als ich das nachgelesen habe, habe ich totale Freude empfunden. Habe ich so, hat mich das so erfüllt, weil ich immer wieder neu empfunde. Ich hätte euch jetzt noch ganz viel mehr mitgehen können, weil das so, ja, so mächtig ist und so voller Wahrheit steckt.
Bitte?
Und ich will jetzt nicht damit sagen, dass wir jetzt jede Woche durch die Stadt laufen sollen und auf ein Riesenwunder warten sollen, dass Jesus durch uns Tote auch erweckt. Natürlich tut er das, kann er das tun. Aber mir war wichtig, dass wir uns neu nochmal bewusst werden, was für einen großen Gott wir haben. Dass wir uns bewusst werden, was für einen genialen Gott wir haben, dass wir einen Geschmack nach mehr, nach Jesus bekommen. Und ich glaube auch, dass eine ständige Sehnsucht nach mehr durch ständige Nähe zu Jesus kommen kann oder kommen wird. Und dass es wichtig ist, dass wir die Bindung und die Beziehung zu Jesus täglich pflegen müssen. Das tue ich, also ich predige, ich habe mir das immer wieder durchgelesen und gedacht, ja, das ist total auch für mich, also das eigentlich predige ich ja auch für mich. Und das ist mir echt wichtig, dass ich eine Beziehung zu Jesus aufbauen will, dass ich diesen Jesus, der in der Bibel steht, wirklich täglich erleben möchte. Und dann kam mir noch die Frage, was hält mich denn ab, auch so die Beziehung zu pflegen? Klar, der Alltag, die Routine, aber auch vielleicht Angst. Angst, boah, wenn ich jetzt Gott zu mir sprechen lasse, ist das jetzt wirklich Gottes Stimme? Sind das nicht nur meine eigenen Gedanken? Hält mich das ab? Hält mich die Angst ab, vielleicht auch was Unangenehmes zu hören, was ich dann in meinem Alltag auch ändern müsste? Die Bequemlichkeit aufzugeben und die normale Routine zu unterbrechen? Oder auch so Angst, boah, ja, ich muss jetzt eigentlich noch das und das machen und das und das, so die alltäglichen Dinge nicht zu schaffen. Das sind so meine Gedanken. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Ja, und dann bin ich darauf gekommen, dass uns oft das Vertrauen zu Jesus fehlt. Also mir fehlt das, denke ich, sehr viel, dass wenn ich wirklich ein Vertrauen zu Jesus habe, zu dem Jesus, den ich besser kennenlernen möchte, dem ich ähnlicher werden möchte, dieses echte Vertrauen ist frei von Angst. Echtes Vertrauen bedeutet für mich auch eine Gewissheit zu haben, dass Jesus es voll und ganz gut mit mir meint. Und dass die Umstände, ja, dass Jesus über den Umständen steht. Dass, wenn Gott zu mir sagt, hey, setz dich einen Moment, ich bin gerade vielleicht am Vorbereiten für Freizeit jetzt, was jetzt aktuell ist oder so, setz dich einen Moment und ich würde jetzt, sagen wir mal, ein Spiel oder was vorbereiten, mir fehlt noch die Knaller-Idee und denke, nee, ich muss jetzt hier aber auf die Idee kommen. Und Jesus würde sagen, hey, ruh dich einen Moment aus. Und Gott würde mir einfach so die Idee schenken oder die Müdigkeit von mir nehmen oder sonst was. Also dieses, ja, dass Gott uns einfach auch im Alltag Sachen zusprechen möchte und dadurch uns Sachen auch viel einfacher auffallen. Das vergessen wir, oder ich vergesse das oft. Ja, dann habe ich euch eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht von einem Mann, der ein sehr großes, für mich sehr großes Gottvertrauen hatte. Das steht in 1. Samuel 14. Dazu muss ich die Ausgangslage ein bisschen erklären. Das Herr der Israeliten und die Philister waren halt im Krieg gegeneinander und die Israeliten waren zu dem Zeitpunkt nur noch 600 Mann. Die Philister waren weitaus überlegen. Das steht in 1. Samuel 13, Vers 5. Was ist denn das? Auch die Philister sammelten sich zum Kampf gegen Israel. Sie hatten 3000 Streitwaren, 6000 Reiter und so viele Krieger wie Sandkörner am Meer. Das finde ich schon ziemlich viel, im Gegensatz zu 600 Mann. Ja. Und in 1. Samuel. Ach ja, und dazu kam noch, dass bei den Israeliten nur Saul und Jonathan ein Schwert und ein Speer besaßen. Das heißt, die hatten, ich weiß nicht, was sie sonst für Waffen hatten, auf jeden Fall ziemlich wenig. Und so menschlich gesehen ist diese Heustücke.
Naja, ich meine, wenn sie kein Metall haben, wahrscheinlich haben sie Baseballschläge.
Ja.
So.
Ja, Baseballschläge.
Also Holzkarren.
Auf jeden Fall ist die Ausgangslage so, dass man menschlich sagen würde, ja, die können schon abziehen, die haben den Kampf eigentlich verloren. Jetzt kommt es. Eines Tages sagte Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen. Sein Vater sagte Jonathan jedoch nicht, was er vorhatte. Saul und die 600 Männer, die bei ihm waren, lagerten am Rand des Gebietes von Gibeah unter dem Granatapfelbaum in Mikron. Niemand bemerkte, dass Jonathan weggegangen war. Um zu den Posten der Philister zu gelangen, musste ein Weg zwischen Felsklippen hindurchgehen. Die eine nannte man Bozetz und die andere Senne. Die nördliche Klippe befand sich gegenüber von Michmas, die andere im Süden gegenüber von Geba. Komm, lass uns zu den Posten dieser Gottlosen hinübergehen, sagte Jonathan zu seinem Waffenträger. Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob viele oder nur wenige, ob er nur viele oder weniger Krieger hat. Das finde ich schon krass. Zweit ins Heer der Philister zu gehen und sich dem stellen, auf offene Feld oder zwischen zwei Bergen, wie auch immer. Also ohne Angst, wie es mir jetzt auf jeden Fall scheint, dass er so ein Vertrauen hat, dass Gott ja, ihm helfen wird und die Schlacht gewinnen kann. Das finde ich schon ziemlich krass. Und der Waffenträger sagt, tu, was du für das Beste hältst. Beste hältst. Ich bin an deiner Seite, was immer du vorhast. Gut, mein Jonathan. Wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Das finde ich auch schon ziemlich mutig. Wenn sie zu uns sagen, bleibt, wo ihr seid, bis wir bei euch sind, bleiben wir stehen und gehen nicht zu ihnen hinauf. Wenn sie aber sagen, kommt herauf zu uns, gehen wir hinauf. Das soll das Zeichen des Herrn sein, dass er uns hilft, sie zu besiegen. Das fand ich ziemlich krass. Weil sie dachte, ja, also ich hätte, glaube ich, nicht den Mut zu sagen, Gott, entweder so oder so, was wäre, wenn Gott mir was ganz anderes sagt, ja. Also ich finde das ziemlich mutig, so ein Vertrauen, dass Gott, ja, darauf reagieren wird. Als sich die beiden den Posten der Philister zeigten, riefen diese, seht, die Hebräer kriechen aus ihren Löchern, in denen sie sich versteckt hielten. Und sie riefen Jonathan und seinem Waffenträger entgegen, kommt herauf, wir werden euch eine Lektion erteilen. Kommt, Tetere, hinter mir, sagte Jonathan zu seinem Waffenträger. Der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Also so dieser Mut, den er hat, das finde ich unglaublich. Sie kletterten auf Händen und Füßen hinauf, also völlig wehrlos eigentlich. Und dann, da prallten die Philister vor Jonathan zurück und sein Waffenträger, der hinter ihm ging, tötete sie. Das ist auch für dich faszinierend. Also zweimal, wenn eine getötet wird von den Philistern, könnten dann 30 andere auf den schießen. Aber... ja, so töten sie, keine Ahnung, das fand ich sehr krass. So töteten Jonathan und sein Waffenträger bei diesem ersten Angriff etwa 20 Mann auf einer halben Furchtlänge eines Jochesacker. Da brach im Heer der Philister Panik aus, sowohl im Lager als auch auf dem Feld unter den Wachen und des Stoßtrupps. Dann bebte die Erde und alle waren außer sich vor Entsetzen über Gottes Handeln. Die Späher Saus in Gibeah und Gibeon und Benjamin sahen, dass im Lager der Philister ein großer Tumult herrschte. Stellt fest, wer von uns fehlt, befahl Saul den Leuten, die bei ihm waren. Und als sie nachschauten, merkten sie, dass Jonathan und sein Waffenträger fort waren. Da rief Saul Ahia zu, bring die Lade Gottes her. Denn zu dieser Zeit war die Lade Gottes bei den Israeliten. Doch während Saul noch dem Priester sprach, nahm das Getümmel im Lager der Philister immer mehr zu. Da sagte Saul zu Ahia, lass es gut sein. Und Saul und seine Männer stürzten sich in die Schlacht und sahen, dass die Philister sich gegenseitig töteten. Das fand ich so krass, als ich das gelesen habe. Es herrschte eine sehr große Verwirrung. Sogar die Hebräer, die schon länger bei den Philistern waren und für sie kämpften, schlossen sich jetzt Saul, Jonathan und den restlichen Israeliten an. Und auch die Männer Israels, die sich im Gebirge Ephraim versteckt hatten, jagten den Philistern nach, als sie von deren Flucht hörten. So rettete der Herr an jedem Tag Israel und die Schlacht erstreckte sich über die Grenzen von Bet Aben hinaus. Also, ich bin auf diese Geschichte gekommen, weil ich das selber über einige, also ich habe ganz viel angehört im Internet und ich fand das total krass, als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist unglaublich. Also welchen Mut hat der Jonathan aufgebracht und was für ein Gottvertrauen. Hätte er das nicht gemacht, hätte er vielleicht nicht auf den Eindruck oder so gehört, hätten die vielleicht ihre Schlacht verloren, ich weiß es nicht. Und dass er das durchgezogen hat und gesagt hat, entweder so oder so. Und wenn die sagt, wir sollen kommen, hat Gott uns sie schon in die Hand gelegt. Also ich fand es sehr krass und sehr cool. Da war ich, genau. Und manchmal braucht es einen einzigen Mann oder eine einzige Frau, die mutig vorausgehen. Und der Rest folgt manchmal nach. Und wir werden auch auf Widerstand, also Gott ruft uns und die Frage ist halt, ob wir bereit sind, diesem Ruf zu folgen. Auch wenn wir auf Widerstände stoßen. Auf Protest vielleicht, auf schräge Blicke oder ja, irgendwas, was uns entgegenstößt. Das wird immer kommen, weil der Feind ja auch nicht möchte, dass wir Gottes Plan in die Wege leiten. Weil ich denke, wenn Gott uns etwas sagt, dann überlegen wir auch oder wägen ab. Oder wenn da noch Proteste kommen, lassen wir uns schnell, geraten wir schnell ins Schwanken. Aber dann wurde mir auch bewusst, dass wenn Gott uns eine Sache sagt, dann dürfen wir uns auf sein Wort stellen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott das alles andere regeln wird. Dann ist es seine Sache, auch wenn wir es noch nicht sehen. Ja. Und Erweckung möchte Gott auch in Nevis schaffen. In uns, Nevis oder in Mettmann oder wo er kommt, in Lierenhof. Ich glaube, dass Gott uns an den Platz gestellt hat, wo wir jetzt sind. Oft denken wir vielleicht, wir müssten, oder ich habe früher auch gedacht, ich muss jetzt in die Mission gehen oder so, das ist auch gut. Und wenn Gott uns dazu ruft, ist das auch gut. Wenn Gott mir nichts weiter zeigt, dann gehe ich davon aus, dass hier mein Platz ist. Und wenn hier mein Platz ist, hat Gott auch was mit mir vor. Gott hat was mit dieser Stadt vor. Gott, es ist nicht egal, was in Neviges passiert. Diese Woche noch haben wir eine total kaputte Frau getroffen. Und wir haben eine Verbindung hergestellt. Ich bin gespannt, was jetzt weiter passiert. Aber Gott hat einen Plan mit dieser Stadt. Und Gott möchte uns dazu benutzen, dass wir seinem Ruf folgen. Die Frage ist halt, ob wir bereit dazu sind, ob wir dieser jemand sein möchten, der mutig voranschreitet, egal was die anderen sagen. Es muss nicht der Riesenauftrag sein, es kann auch erst was Kleines sein. Aber dass wir anfangen, auf das Leise sind, was die Rieke angesprochen hat, zu hören, auf den Ruf Gottes zu hören. Mir war es so wichtig, dass ich immer dachte, ja, nach Predigten, alles was ich höre, ich will das anpacken, ich finde das wichtig, ich will im Alltag wirklich Gott erleben, aber wie komme ich dazu? Oder wenn dann der Montag ist, dann bete ich vielleicht noch, und wenn der Dienstag ist, dann ist der Gedanke noch da, aber dann kommt auch der Alltag und überflutet das dann wieder alles. Wie kann ich dazu kommen, dass ich mir irgendwie Gott immer mehr im Alltag bewusst mache, dass ich dafür offen bin und sage, hey Gott, was willst du mir jetzt sagen? Das ist auch ein mutiges Gebet, weil man muss damit rechnen, dass Gott auch antwortet. Ne? Und wenn man es morgens sagt, hey Gott, du hast was vor, was bereite mich darauf vor oder ich möchte offen dafür sein, ist mutig. Und dann habe ich gedacht, ich möchte euch was Praktisches mitgeben, das uns im Alltag daran erinnert, dass wir mit Jesus gehen sollen, dass wir auf seinen Rufen hören sollen. Ich gebe das mal rum. Da steht einfach nur drauf, meine 5 Minuten mit Jesus. Weil ich finde immer, man so, wenn ich sagen würde, deine Stunde mit Jesus, dann findet man vielleicht auch eher Ausreden. Aber also bei mir ist das so. Ich möchte, wenn man sagt, die 5 Minuten, das ist so ein überschaubarer Rahmen, den man sich setzen kann. Daraus werden dann vielleicht 15 oder 20, 30 Minuten. Ja? Ich denke, dass je mehr man in Jesu Nähe ist, desto mehr möchte man auch Jesu Nähe haben. Mhm. Und wenn man sich, ich dachte, wenn ihr wollt, wenn euch das hilft, an Spiegel, ins Portemonnaie, auf die Autoscheibe, was weiß ich, irgendwo Rituale schaffen, die für euch hilfreich sind. Also wenn ich mir das an Spiegel klebe und Zähne putze, das mache ich sowieso jeden Tag, kann ich auch 5 Minuten sagen, hey Jesus, was möchtest du mir sagen? Vielleicht möchte Jesus auch nur sagen, hey, ich freue mich total über dich. Oder, ja, ich möchte dich vorbereiten, was kommt oder so. Einfach mich ermutigen. Ja, deswegen dachte ich, könnt ihr das ja gern über die Sommerpause, können wir das gemeinsam ausprobieren. Vielleicht erzählen wir uns danach, was so passiert ist. Ja, das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Ich hatte eigentlich das Suchen-Time geplant, um mal zu hören, was Jesus vielleicht auch jetzt sagen will. Ich glaube, im Lobpreis habe ich gedacht, dass wir einfach eine Gebetsgemeinschaft zusammen haben können. Dass wir Gott bitten, dass er zu uns spricht, uns was sagt. Ja, dass wir uns gegenseitig vielleicht in kleine Gruppen zusammensetzen, wie ihr jetzt sitzt, dass wir füreinander beten. Oder auch, es muss ja auch keiner beten, wir können ja auch einfach mal hören, was wir Jesus gerade sagen. Jesus ist ja hier, also ne? Hat er auch gesagt.